So you're playing virtually to the sky. And in the end, it started to filter up from our roadie, Mal. Police are complaining, you've got to stop. We said, we're not stopping, keeping going. He said, police are going to arrest you. Good end to the film. Let them do it. Great, you know. And we thought, well, that's an end. You know, but Beatles busted on rooftop gig. So we just kept going to the bitter end. And then in the end, the policeman sort of makes his way around the back. Under Ordinance 503 of the Greater Westminster Council, you have to stop. He said, hey, make him pull us off. They pull us off, you know, this is a demo, man. So he sort of did in the end, he had to sort of... But we kept going to the bitter end, and that, I think, is the end of the film.
Paul McCartney erzählt über das berühmte Rooftop-Konzert der Beatles am 30. Januar 1969, dem letzten Konzertauftritt der Beatles, der gefilmt wurde auf dem Dach des Apple-Gebäudes in London und von den örtlichen Bobbys beendet wurde. Offiziell wegen Ruhestörung, aber verhaftet wurden die Beatles nicht. Mit dieser Szene endet der Beatles-Film Let It Be, der ziemlich genau vor 50 Jahren in die Kinos kam. Ein Konzert der Beatles als Ruhestörung zu bezeichnen, das ist ja schon ein Sakrileg sondergleichen. Dann auch noch das allerletzte Konzert der Beatles wegen Ruhestörung von Londoner Bobbys beenden zu lassen, das war natürlich eine gute Schlusspointe am Ende des Films, mit dem sich die Beatles von der Popwelt verabschiedet haben. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer kleinen Jubiläumsfeier und mit einem Zeitsprung 50 Jahre zurück in das Frühjahr 1970, als das letzte Album der Beatles Let It Be erschien und das erste Soloalbum von Paul McCartney, aber auch das erste Soloalbum von Ringo Starr, während Lennons Plastic Ono Band bereits die dritte Single veröffentlicht hatte. Aber das wichtigste und denkwürdigste Ereignis im Mai 1970 war die Veröffentlichung des Beatles-Albums Let It Be am 8. Mai und der Kinostart des gleichnamigen Dokumentarfilms am 13. Mai in New York und am 20. Mai 1970 in London. Alle anderen Filme und Platten der Beatles wurden mit oder ohne Jubiläum wiederveröffentlicht, meist im aufwendigen Stil, nicht aber Let It Be. 1984 erschien eine VHS-Kassette des Films, die aber wenig später wieder vom Markt genommen wurde, angeblich auf Betreiben von George Harrison, der eine weitere Verbreitung seiner im Film gezeigten Auseinandersetzung mit Paul McCartney unterbinden wollte. Seit 2002 war immer wieder zu hören, dass eine DVD des Films Let It Be geplant sei. Doch 2008 beendete die Beatles-Firma Apple diese Spekulationen und erklärte, Zitat, weder Paul noch Ringo würden sich besonders wohl dabei fühlen, einen Film über die Beatles herauszugeben, in dem sich alle gegenseitig auf die Nerven gehen. Damit schien das Kapitel Let It Be als Film endgültig erledigt zu sein. Doch im März dieses Jahres überraschte die verbreitete Meldung, dass ausgerechnet der Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson, selbst ein erklärter Beatles-Fan, an einem Let It Be-Nachfolgefilm arbeiten würde, der weit über das Filmmaterial des historischen Let It Be-Films hinausginge. Aus 55 Stunden von bislang unveröffentlichtem Filmmaterial und aus Teilen des bekannten Let It Be-Films würde Peter Jackson einen neuen Film unter dem Titel The Beatles Get Back im Laufe der nächsten Wochen fertigstellen und am 4. September 2020 weltweit in die Kinos bringen, wobei die Einhaltung dieses Datums wegen der Corona-Krise inzwischen in Frage steht. Einblicke in das umfangreiche, bislang unveröffentlichte Musikmaterial aus den Get Back Sessions war ausschnittweise bereits im Bonusmaterial des Albums Let It Be Naked von 2003 zu hören.
Hi Ringo,
hi George.
Hi Ringo, happy New Year.
Hello, Hare Krishna.
And then I roll.
It's a sound.
Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time.
Kann man derlei Jam-Sessions wirklich von morgens bis abends mögen? Can you dig it every time a day? Das waren Ausschnitte von kaum bekannten Aufnahmen, die bei den berühmt-berüchtigten Get Back Let It Be Sessions im Januar 1969 entstanden. Gut 150 Stunden bislang unveröffentlichtes Tonmaterial, wenn auch unterschiedlichster Qualität, aus den Get Back Let It Be Sessions soll es geben. Zusätzlich, wie schon erwähnt, 55 Stunden Filmaufnahmen von diesen teilweise für alle höchst frustrierend verlaufenden Studiotagen lagen in den Archiven bislang unter Verschluss. Manche sprachen von einer Lagerung im Giftschrank der Beatles. So schlecht war die Beziehung der Beatles untereinander damals gewesen und so miserabel war dann auch ein Großteil der Tonaufnahmen geraten. Darüber gaben John und George später bereitwillig und mit aller schonungslosen Klarheit Auskunft.
Dreadful, dreadful feeling in Twickenham Studio and being filmed all the time, you know, like that.
Well, that period was the low of all time was the Let It Be, and as that happened, well, that was the time I left the group.
George Harrison hatte tatsächlich die Beatles verlassen, kam aber wenige Tage später wieder zurück, nachdem er bessere Studiobedingungen ausgehandelt hatte. Die Stimmung in der Band blieb aber weiterhin angespannt und führte immer wieder zu Konfrontationen. Aber das war nur die halbe Wahrheit. Es wurde auch viel gelacht und gealbert, vor allem als die Beatles, auf Drängen von George Harrison, die ungemütlichen und kalten Twickenham-Filmstudios verlassen hatten und den Rest der Aufnahmesessions in ihrem eigenen Studio im Keller des bandeigenen Apple-Gebäudes zu Ende gebracht hatten, gekrönt vom legendären Live-Konzert auf dem Flachdach des Apple-Gebäudes. Es war der letzte gemeinsame Auftritt der Beatles, der als das Rooftop-Concert in die Popgeschichte eingehen sollte. Und die vier Beatles, unterstützt von Billy Preston an den Keyboards, erwiesen sich als eine ausgezeichnete Rockband, die inspiriert und mitreißend aufzuspielen verstand, nicht zuletzt auch im namensgebenden Titelstück der Sessions Get Back. Nach etwa 40 Minuten Konzertprogramm, das über die Londoner Savile Row hinaus in der ganzen Umgebung zu hören war und viele Passanten auf der Straße zusammenlaufen und auf den umgebenden Dächern zusammenkommen ließ, nach rund 40 Minuten ebenso lautstark wie gekonnt gespieltem Songprogramm um die Mittagszeit an jenem Donnerstag, dem 30. Januar 1969, beendete das Auftreten der Londoner Polizei das denkwürdige Konzert. Hier ist dieser historische Moment doch einmal zu hören. Die Beatles singen und spielen den letzten Song bei ihrem letzten gemeinsamen Live-Auftritt auf dem Dach des Apple-Gebäudes. Yeah. Das ist sie, die historische, die allerletzte Live-Aufnahme der Beatles während des legendären Rooftop-Konzerts vom 30. Januar 1969. Diese gerade gehörte Live-Fassung von Get Back war Bestandteil des Let It Be-Films, nicht aber des Albums Let It Be. Die Get Back-Fassung des Albums war die Single-Version, die am 28. Januar im Studio quasi live aufgenommen, aber noch mit Overdubs versehen wurde. Die Idee des Films und des Albums war, die Beatles beim Ausarbeiten, Arrangieren und Aufnehmen neuer Songs zu beobachten, also den kreativen Entstehungsprozess eines Beatles-Albums zu dokumentieren. Die musikalische Vorgabe lautete zurück zu den Wurzeln, keine Studiotricks, keine langen Overdubs. Die Band sollte wie in ihren Anfangszeiten live zusammenspielen. Eine ehrliche, authentische Musik sollte entstehen und das geschah ja auch dann mehr oder minder. Das Rooftop-Konzert, von dem vier Titel im Let It Be-Album enthalten sind, darf als in jeder Hinsicht gelungen angesehen werden, auch wegen der musikalischen Unterstützung durch Billy Preston am E-Piano. Die Beatles spielten in der Tat wie in ihren Anfängen live ohne Tricks, ehrlich authentisch. Doch die Aufnahmen davor im Filmstudio und auch danach im Apple-Studio zeigten auch ehrlich und schonungslos den Zerfall einer Band. Paul McCartney spielte den Antreiber und Chef, John und George fügten sich entweder lustlos oder opponierten vehement. Ringo hielt sich zurück, während Yoko Ono an der Seite von John ständig präsent war, was den anderen gehörig auf die Nerven ging. Dass unter diesen Bedingungen doch noch ein paar halbwegs akzeptable Aufnahmen zustande kamen, lag am handwerklichen Können der Band, die noch im Auseinanderbrechen ihre alte Klasse ab und zu aufblitzen ließ. Nach all den Streitereien und Zerwürfnissen, die unter anderem zum kurzzeitigen Ausstieg von George Harrison aus der Band geführt hatten, grenzte es fast schon an ein Wunder, dass sich die vier Streithähne im April 1969 noch einmal zusammenrauften, um ihr letztes Meisterwerk Abbey Road aufzunehmen, das dann am 26. September 1969 veröffentlicht wurde. Abbey Road war insofern das eigentliche Nachlassalbum der Beatles, doch wegen der langwierigen Auseinandersetzungen um die Aufnahmen zum Film- und Albumprojekt vom Januar 1969 sollten 12 Songaufnahmen aus den Get Back Let It Be Sessions vom 1. bis 31. Januar 1969 unter dem Titel Let It Be als letztes Beatles-Album am 8. Mai 1970 veröffentlicht werden. Die Uraufführung des gleichnamigen Films fand am 13. in den USA bzw. am 20. Mai 1970 in Europa statt. Das Musikmagazin Rolling Stone urteilte zutreffend: Let It Be ist wohl das umstrittenste Beatles-Album und wird selten zu den absoluten Meisterwerken im Oeuvre der Beatles gezählt. Dennoch ist das Werk melancholisch, druckvoll, mitunter witzig und hat einige grandiose Stücke. Kurzum, es besitzt ein starkes künstlerisches Profil und die DNA der Beatles durchdringt auch dieses Album. Die Band war bereits zerbrochen, doch selbst in den Scherben erkennt man an vielen Stellen die Klasse von einst. Zitat Ende. Auch George Harrison hatte mit I, Me, Mine zum Thema Egozentrik, dem vielleicht entscheidenden Problem, an dem die Beatles als Band letztlich zugrunde ging, einen starken Song zum Album beigesteuert. I'm in mine, no one's frightened of playing it. ganzen Tag lang ich, ich, meins, die ganze Nacht lang ich, ich, meins. War dies das Hauptproblem der Beatles in der Schlussphase? George Harrisons Song I, Me, Mine war jedenfalls der letzte Song, der für das Let It Be Album aufgenommen wurde. Erst am 3. Januar 1970, also rund ein Jahr nach der Einspielung der restlichen Songs, wurde I, Me, Mine, übrigens ohne Beteiligung von John Lennon, aufgenommen. Produzent Phil Spector hatte die Aufnahme verlängert und mit einem 30-Mann starken Orchester unterlegt. 8 Tage nach dieser abschließenden Produzentenarbeit, am 10. April 1970, verkündete Paul McCartney seinen Ausstieg aus der Band und damit das Ende der Beatles. Am 17. April erschien sein erstes Soloalbum. Die PR-Aktion seines Beatles-Ausstiegs, mit dem er Aufmerksamkeit für sein Soloalbum erzeugen wollte, was zweifellos auch gelang, ging allerdings für Paul nach hinten los und richtete sich letztlich gegen ihn selbst. Er war es nun in den Augen der niedergeschmetterten Fans, der die Beatles auf dem Gewissen hatte. Tatsächlich war es Paul gewesen, der sich bis zuletzt für den Fortbestand der Beatles eingesetzt hatte, allerdings zu seinen Bedingungen und mit seinem Führungsanspruch, dem sich die anderen drei schon lange nicht mehr unterordnen wollten. Tatsächlich waren die Beatles aber auch schon vor dem Beginn der Solokarriere Paul McCartneys faktisch nicht mehr existent. Denn auch Ringo hatte sein Solo-Debüt Sentimental Journey inzwischen schon veröffentlicht, und zwar am 27. März 1970. Und John Lennon war mit dem Album Live Peace in Toronto seiner Plastic Ono Band schon im Dezember 1969 vorgeprescht und hatte mit Instant Karma im Februar 1970 bereits seine 3. Single mit der Plastic Ono Band vorgelegt. Von seinen beiden avantgardistischen Alben, die er mit Yoko Ono bereits veröffentlicht hatte, gar nicht zu reden. Nur George Harrison ließ sich mit seinem Soloalbum All Things Must Pass bis November 1970 Zeit, überraschte dann aber gleich mit einem Dreifachalbum. Ringo, der versuchte, sich den Querelen, die von den anderen Streithähnen ausgefochten wurden, weitgehend zu entziehen, werkelte im Stillen an seiner Debüt-LP. Zwischen Ende Oktober 1969 und Anfang März 1970 produzierte er seine sentimentale Reise mit Standards, Evergreens und Schlagern aus den 1930er und 40er Jahren, die vor allem seiner Mutter gut gefielen. Und so klang das Album dann auch, das am 27. März in England und am 24. April 1970 in USA auf den Markt kam.
Set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting.
Ringos Solo-Debütalbum Sentimental Journey erschien in England 6 Wochen vor dem Abgesang Let It Be seiner Hausband The Beatles. In England erreichte das Ringo-Album immerhin Platz 7 der LP-Charts. Let It Be dagegen kletterte in England wie in den USA und anderswo auf Platz 1. Wurde einer der besten Songs, die John Lennon für die Beatles geschrieben hatte, tatsächlich von Paul McCartney sabotiert? So jedenfalls äußerte sich John Lennon über seinen Song Across the Universe. In seinem Interview 1970 mit dem Musikmagazin Rolling Stone nannte er seinen Songtext poetisch so gelungen wie kaum ein anderer. Auch ohne Musik könne der Text für sich stehen und wie ein Gedicht gelesen werden. In einem seiner letzten Interviews 1980 für den Playboy beklagte er sich, bei den verschiedenen Aufnahmesessions sei nie eine befriedigende Fassung von Across the Universe entstanden, wobei er sich zu der Anklage verstieg, Paul habe mehr oder weniger unbewusst seinen großartigen Song zerstört. An Pauls eigenen Song sei stundenlang bis in kleinste Details gearbeitet worden. Diesen Eifer habe Paul für seine, für Johns Songs jedoch nie aufgebracht. Zwischenfrage: Was sollte George Harrison zu diesem Thema sagen, der sich 1977 in einem Interview mit dem US-Magazin Crawdaddy bitter darüber beschwert hatte, dass John und Paul immer wie selbstverständlich davon ausgegangen wären, dass ihre eigenen Songs Vorrang hatten. Erst hätten 10 Lennon-McCartney-Songs fertiggestellt werden müssen, bevor auch nur einer seiner Songs überhaupt nochmal angehört worden wäre. Johns Vorwurf in Richtung Paul machte sich an dessen mangelnder Ernsthaftigkeit bei der Ausarbeitung von Across the Universe fest. Tatsächlich hielt es Paul für eine gute Idee, aus der Gruppe von Fans, die immer vor den Abbey Road Studios ausharrte, um einen Blick auf die Fab Four zu erhaschen oder gar ein Autogramm zu ergattern, 2 Mädchen als Background-Sängerinnen auszuwählen, statt professionelle Studiosängerinnen zu engagieren. Entsprechend klang der Chor der beiden Teenie-Sängerinnen Lizzie Bravo, 16, und Gaylene Peace, 17, sehr amateurhaft. Doch Naivität war es sicher nicht, was John zum Ausdruck bringen wollte mit seiner, Zitat, Beschwörung der grenzenlosen Einheit in der gesamten Schöpfung, wie es ein Kritiker ausdrückte. Dies ist ein Ausschnitt aus der zweifelhaften Fassung mit dem Chor 2 Beatles-Fans.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Natürlich gab es auch Befürworter dieser Aufnahme, bei der 2 Beatles-Fans mitsingen durften, aber eigentlich ging es dem Songkomponisten von Across the Universe um eine andere Botschaft als der, schaut her, bei einem Beatles-Song können spontan auch mal Fans mitmachen. Die Grundidee, ein Mantra in Sanskrit im Refrain eines neuen Songs zu verwenden, kam John Lennon nach dem Besuch eines Seminars über transzendentale Meditation des indischen Gurus Maharishi Mahesh Yogi im August 1967 im walisischen Bangor. Im Refrain singt John das Mantra Jai Guru Deva Om, zu Deutsch etwa Ehre dem göttlichen Meister, was gleichermaßen eine Hommage an den hinduistischen Guru Dev ist, den Lehrer des Maharishi. Der poetische Text der Strophen sei ihm eines Nachts Ende 1967 in den Sinn gekommen, als er nicht schlafen konnte, nach einem langen Gespräch mit seiner damaligen Frau Cynthia, die immer wieder die gleichen Worte gebraucht habe, erzählte John in seinem Interview mit dem Playboy 1980. Der Beatles-Kenner und Kritiker Ian MacDonald äußerte die Vermutung, dass auch LSD im Spiel gewesen sei, als der Songtext wie in einem Strom aus Johns Unbewusstem herausfloss. Die Worte seien einfach so über ihn gekommen, sagte John im Interview. Dies ist der Versuch einer Übersetzung. Worte fließen wie nimmer enden wollender Regen in einen Pappbecher. Sie gleiten vorbei, fliegen hinaus ins Universum. Sehen aus Schmerz, Wellen aus Glück, durchfluten meinen weit geöffneten Geist, nehmen von mir Besitz mit Zärtlichkeit. Bilder in gebrochenem Licht, tanzen vor mir wie Millionen Augen. Sie rufen mich weiter und weiter hinaus ins Universum. Gedanken meandern wie ruheloser, eingesperrter Wind, stolpert und holpert, als wären sie blind, weben verworrene Bahnen auf ihrem Weg durchs Universum. Klänge von Lachen, Schatten des Lebens, tönen in meinen offenen Ohren, laden mich ein, fordern mich auf. Grenzenlose, unsterbliche Liebe umstrahlt mich wie Millionen Sonnen, ruft mich, ihr zu folgen durch das Universum. Ehre dem großen göttlichen Lehrer. Nichts wird meine Welt mehr ändern können.
Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe. Good day.
Die Melodik der Strophen fließt in sanften Wellen auf und ab, während die Refrainmelodie auch größere Intervallsprünge aufweist. Das Harmonieschema der Strophen ist balladesk, mollreich und folgt einem stimmigen Akkordablauf von D-Dur über H-Moll, Fis-Moll, E-Moll 7 bis zum Dominant-Sept-Akkord A7. Dann aber in der Wiederholung folgt überraschend und reizvoll statt des A7 ein G-Moll-Akkord. Für eine wirklich große Songkomposition fehlt allerdings ein musikalischer Zwischenteil mit einer neuen, einer ergänzenden thematischen Idee. So bleibt es nur beim alleinigen Wechsel von Strophe und Refrain. Das heißt, nicht nur die Ausführung des Songs, über deren Mängel sich John Lennon vielleicht zu Recht beschwert hat, wäre verbesserungsfähig gewesen, auch die Komposition hätte etwas mehr an kreativem Input verdient gehabt.
Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru Deva. Oh, nothing's gonna change my world.
Die ersten Aufnahmen von Across the Universe begannen Anfang Februar 1968, zwei Wochen bevor die Beatles nach Indien aufbrachen, um im Ashram des Maharishi in Rishikesh die transzendentale Meditation zu erlernen. John Lennon hatte ursprünglich dafür plädiert, seinen Song Across the Universe als nächste Single der Beatles herauszubringen, doch weil er selbst mit dem damaligen Stand der Aufnahme unzufrieden war und weil die drei anderen Beatles Pauls Song Lady Madonna, der zur gleichen Zeit aufgenommen wurde, eindeutig favorisierten, erlebte die Popwelt im Frühjahr 1968 ein Rock'n'Roll Revival mit Lady Madonna statt einer Meditationsbotschaft mit Across the Universe, was letzteres damals vielleicht zeitgeistig aktueller gewesen wäre. Schließlich hatte John Lennon nach All You Need Is Love mit Across the Universe und mit seiner Songbotschaft von Meditation und einer universellen Umarmung des Hier und Jetzt eine weitere Hymne der Hippie-Ära des ausgehenden Summer of Love 1967 geschrieben. Die unbefriedigende Songfassung vom Februar 68 verschwand zunächst in der Schublade, wurde dann aber, angereichert mit Vogelgeräuschen, einer Benefizplatte des World Wildlife Fund, WWF, überlassen. Für das Let It Be-Album übergab John Lennon im März 1970 seinen bislang aussortierten Song in der unbefriedigenden Fassung vom Februar 68 an den Pomp-Produzenten Phil Spector, der ein großes Arrangement aus Chor plus Streicher hinzufügte und das Tempo der Originalaufnahme verlangsamte. John Lennon lobte später, Phil Spector habe einen verdammt guten Job gemacht und den Song gerettet.
Well,
out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Paul McCartney, der den Orchesterschwulst von Phil Spector kategorisch ablehnte, Spector hatte ja auch seine Ballade The Long and Winding Road ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung pathetisch aufgedonnert, was ein weiterer Sargnagel in der Endphase der Beatles war. McCartney veröffentlichte 2003 in seiner Albumneufassung Let It Be Naked, mit der er hörbar machen wollte, wie das Album Let It Be seiner Meinung nach eigentlich hätte klingen sollen, was im Grunde auch eine eigenmächtige Vereinnahmung des Beatles-Albums war, wogegen die verstorbenen John und George sich nicht mehr wehren konnten. Paul veröffentlichte in seiner Albumneufassung Let It Be Naked auch eine entkitschte, klangreduzierte Version von Across the Universe. Aber ob das wirklich im Sinne von John Lennon gewesen ist? Seine Meditationshymne Across the Universe wurde häufig gecovert und interpretiert, etwa von David Bowie, 10cc, Roger Waters, Rufus Wainwright und anderen, oft auch als Benefizproduktion für Hilfsprojekte nach Naturkatastrophen. 2007 erschien unter dem Titel Across the Universe ein sehenswerter Musicalfilm, und im Jahre darauf schickte die US-Weltraumbehörde NASA den Original-Beatles-Song ins All. Mit Lichtgeschwindigkeit wurde der Song Across the Universe im MP3-Format in Richtung Polarstern gesendet und soll die Polarsternregion in 431 Jahren, also etwa im Jahre 2439, erreichen.
Ma noi pieni di entusiasmo abbiamo scritto solo un pezzo. E chi ci ha più pensato anche al lato B.
Lato B, lato B, lato B, oh lato B. Presto qui c'è un posto fuori un lato B.
Lato B, zu Deutsch B-Seite, so lautet Verballhornt, eine exotische Coverversion von Let It Be, eine A cappella-Ulknummer der italienischen Band Power Illusi. Paul McCartneys finale Hymne Let It Be, als letzte Single der Beatles in Europa am 6. März 1970 veröffentlicht, wurde sehr oft gecovert und in sehr viele Sprachen übersetzt. Würde man Let It Be mit Lass es sein übersetzen, was oft geschieht, dann wäre das eine Übelsetzung im Stile des Heinrich Lübke Englisch à la Equal Goes It Loose, gleich geht es los, oder Do You Want to Know a Secret, willst du ein Sekret kennenlernen? Richtig übersetzt bedeutet Let It Be natürlich, wie wir alle wissen, Lass es geschehen. Ende 1968, als die Stimmung in der Band einen Tiefpunkt erreichte, schrieb sich Paul McCartney mit diesem Song den Frust von der Seele. Er litt damals ganz besonders unter dem drohenden Ende der Beatles, kämpfte mit Schlafstörungen und war tief verunsichert. In seiner dunkelsten Stunde hatte er eine Vision. Seine Mutter Mary, die an Krebs starb, als er 14 war, erschien ihm im Traum und tröstete ihn mit den Worten: Let it be, lass es geschehen.
My mother was Mary Patricia Moen McCartney, good Catholic girl from Ireland, came over when she was 11. She died when I was quite young still, much later when the Beatles were having success around about the time of Let It Be. We were all getting a little crazy, and I'd sort of gone to bed one night, well crazy, and sort of had a dream. And she'd been in the dream, which is always lovely, you know, and people who've been long gone come in dreams, because you actually meet them again, even if it's just within the confines of your own head, still lovely. And she sort of said, it'll be all right. And she was very sort of calming, and I sort of woke up thinking, oh, I feel better now, you know, I feel better about things. So I, you know, as I usually did, I started writing a song based on feeling better, based on the incident. And because she was my mother and her name was Mary, I said, Mother Mary comes to me, realising also that there would be a lot of people who would naturally just change that to their own uses and use it as the Virgin Mary. You know, which doesn't matter for me. But a lot of people now kind of will use it almost as a hymn. And I know some people who are very religious and they love that song. You know, and I'm sure they're taking it as Virgin Mary.
Der Refrain Let It Be klang im Nachhinein wie ein melancholischer Abgesang auf die große Ära der Beatles und konnte ebenso verstanden werden als endgültiger Abschied von den 60er Jahren und ihren großen Idealen und Hoffnungen. Doch bevor all die neuen Lebensentwürfe der 60s scheitern, bevor die überschwänglichen Pläne der Gegenkultur in My Darkest Hour resignativ untergehen, gibt es doch noch einen hoffnungsvollen Lichtstreif am Horizont. There's still a light that shines on me. Let it be. Mutter Marias Worte der Weisheit wurden damals von vielen als quasi religiöse Botschaft verstanden. Die, Zitat, katholische Scheinheiligkeit, die John Lennon in Pauls Text heraushörte, fand ihre musikalische Entsprechung in kirchenmusikähnlichen Vorhaltakkorden, dem Klang einer sakralen Orgel und der Anmutung eines modernen Gospel. Johns Aversion gegenüber der scheinbar himmlischen Botschaft des Textes drückte sich in seinem spöttischen Spruch unmittelbar vor Beginn des Songs aus. Mit Kinderstimme flachste er: And now we'd like to do Hark the Angels Come. Für alle Beatles-Fans, die nach der Trennung ihrer Helden todtraurig die Köpfe hängen ließen, war Let It Be wie ein tröstendes, aufmunterndes Schulterklopfen. Letztlich sind die weisen Worte Let It Be eine Mischung aus Alltagsphilosophie, Lebenshilfe und Plattitüde und damit Pop im reinsten Sinne. Lassen wir es geschehen und lassen wir es mit 50 Jahren Let It Be dann auch gut sein.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Broken-hearted people,
interpretiert man heute Let It Be, so wie es hier Joan as Police Woman zwischen Elektropop und R&B aktuell vorführte. 50 Jahre zurück. 3 Wochen vor der Veröffentlichung von Let It Be hatte Paul McCartney sein Solo-Debütalbum McCartney auf den Markt gebracht. Das hatte er gegen alle Widerstände von Seiten der Beatles-Firma Apple und auch gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner 3 Ex-Kumpels durchgesetzt. Seine PR-Aktion kurz zuvor, seine Erklärung vom 10. April, er habe die Beatles verlassen, hatte ihm persönlich, seinem Soloalbum und seinem Karrierestart als Solokünstler schwer geschadet. Plötzlich stand er als egoistischer Buhmann da, der für das Ende der größten Band des Planeten Pop alleine verantwortlich war, was so natürlich überhaupt nicht stimmte, aber genauso rüberkam. Die negative Presse und die Antipathien vieler Fans, mit denen Paul in den Folgejahren zu kämpfen hatte, hingen ganz sicher damit zusammen. Irritiert, geknickt, verletzt zog er sich für eine Weile auf seine Farm in Schottland zurück und bot das Jammerbild eines antriebsarmen, von Depressionen heimgesuchten, dem Alkohol mehr als ihm gut tat, zusprechenden Losers. Linda soll es gewesen sein, die ihn mit Beharrlichkeit, Zuspruch und forderndem Antrieb wieder in die Spur zurückgebracht habe. Linda war es, die ihm in der schmerzlichen Phase der Beatles-Trennung einen familiären Rückhalt schuf. Ihre privaten Familienfotos auf dem Innencover des Soloalbums machten dies sichtbar. Die bunte Fotogalerie von Schnappschüssen aus dem Leben der McCartneys passte recht gut zum musikalischen Inhalt des Albums. Klingende Laubsägearbeiten aus dem Hobbykeller des Familienvaters. So könnte man Pauls Home Recordings böse und unzutreffend verunglimpfen. Weil die hochgeschraubten Erwartungen an Pauls erstes Solowerk von einem neuen Meilenstein ausgingen, waren die Reaktionen überwiegend gekennzeichnet von Enttäuschung bis Entsetzen. Denn was man da hörte, war keine Fortsetzung von Song Preziosen im Stile von Sgt. Pepper oder Abbey Road, was dem bekanntermaßen akribisch arbeitenden Perfektionisten und qualitativ überragenden Songschreiber Paul nicht nur zugetraut wurde, sondern was man von ihm geradezu selbstverständlich erwartete. Nein, keine neue Hochglanzproduktion à la Penny Lane und erst recht kein Monsterhit wie Hey Jude war hier zu hören, sondern eine Ansammlung von besseren Demos oder gar schlechteren. Okay, alles selbst gemacht, sämtliche Instrumente eigenhändig gespielt, selbst aufgenommen, abgemischt und produziert. Respekt. Aber wenn dabei unausgegorenes und drittklassiges Musikmaterial herauskommt, Flachnummern wie The Lovely Linda, Langweiler wie der Instrumentaltitel Mama Miss America oder Schlagermüll wie Hot as Sun, dann verblasst auch schnell die Bewunderung für Pauls erstaunliche handwerkliche Leistung als ausführender Musiker an Gitarre, Bass, Orgel, Piano, Mellotron, Xylophon, Schlagzeug und Perkussionsinstrumenten. Paul hatte offenbar zuvor schon sein bestes Pulver verschossen. Seine attraktivsten Songideen waren allesamt in das nur 7 Monate zuvor veröffentlichte Superalbum Abbey Road eingegangen. Als er im November 1969 mit den Aufnahmen für sein erstes Soloalbum begann, standen ihm als Material nur ein paar Songfragmente zur Verfügung, die bei den Studioarbeiten der Beatles verworfen oder nicht weiter ausgearbeitet worden waren. Außerdem ein paar schnell aus dem Ärmel geschüttelte, allenfalls zur Hälfte auskomponierte Entwürfe und im Grunde nur 2 ernsthaft überzeugende Songs, Every Night und vor allem Maybe I'm Amazed. Und damit geht der Kramladen vorne mit Volker Rebell und mit der Überschrift: Vor 50 Jahren erschien das letzte Beatles-Album und das erste McCartney-Solo-Album zu Ende.